Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Balam Shalamov begleitet mich tatsächlich jetzt seit über 30 Jahren. Meine erste Begegnung mit Shalamov fand Ende der 80er Jahre statt. Das war noch vor der Wende. Ein Freund hatte mir bei Mittelhaube, einem heute als Kinderbuchverlag, glaube ich, bekannten Verlag, erschienenen Band von 68 oder 69 in die Hand gedrückt, Artikel 58 von einem gewissen Shalamov. Und als ich dann 15 Jahre später die Gelegenheit bekam, Matthes und Seitz zu übernehmen und als Verleger praktisch Programm zu machen, erinnerte ich mich an Shalamov, den ich natürlich nie vergessen hatte in der Zwischenzeit, und dachte mir, naja, jetzt habe ich sozusagen ein Gefäß, um dieses Werk sozusagen zu lesen, ohne Russisch zu können, lasse ich einfach übersetzen. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, weder von den Mühen, die bevorstehen, noch von den Finanzierungsschwierigkeiten, die bevorstehen. Und Berlin ist aber eine wirkliche Wunderkammer von Menschen und von Beziehungen. Und ich erinnere mich, dass Sabine Schulz, ich glaube, eine Studentin von dir, die vermittelte mich dann an Franziska Thun-Hohenstein. Die machte damals den Verlag Diaphanes, den einige von Ihnen auch noch kennen wahrscheinlich, der heute in der Schweiz ist. Und so kamen wir 2004 etwa ins Gespräch über Shalamov. Franziska hatte dann die grandiose Idee, Gabriele Leupold sozusagen mit ins Boot zu holen als, man darf das Wort eigentlich nicht sagen, kongeniale Übersetzerin, aber sozusagen es gibt keine bessere für dieses Projekt. Und ich bin ihr extrem dankbar, dass sie diese vielen Jahre, also das ist ja jetzt auch wirklich schon fast 20 Jahre, durchgehalten hat. Und noch weiter durchhalten wird. Es gibt noch zwei Bände, auf die Sie sich freuen können. Und genau, ich erinnere mich, dass, und sozusagen diese lange Zeit hat natürlich auch mit dem Verlag zu tun. Und mit Franziska und Gabriele habe ich auch gelernt, praktisch einen Verlag überhaupt zu machen. Sozusagen die ersten Schritte eigentlich mit Franziska. Wir waren 2005 in Moskau und haben dort die Archive besucht und auch Irina Siratinskaya, die sozusagen Erbin oder die letzte Lebensgefährtin, Partnerin von Shalamov. Wir sprechen gleich vielleicht noch kurz drüber, oder ihr sprecht vielleicht noch kurz drüber. Und dann haben wir in den letzten 15 Jahren eben tatsächlich 8 Bände geschafft. Der umfangreichste ist jetzt erschienen, ein ganz toller Korrespondenzband, unglaublich reich. Und auch eine Biografie, an der Franziska Thun-Hohenstein 10, 15 Jahre geschrieben hat. Also ich kenne sie nur schreibend an der Biografie sozusagen. Und auch das muss man sozusagen, dieses Durchhaltevermögen, das bewundere ich ungemein. Ah, eines wollte ich noch sagen, genau, Shalamov hat mehr Bedeutung für den Verlag, als man so denkt. Mein Vorgänger, das ist Axel Matthes, der dachte, oder sein Spruch war immer, Walter Benjamin ist der geheime Lektor von Matthes und Seitz. Und unser geheimer Lektor ist Balam Shalamov. Ein Bild hängt im Verlagsbüro, steht vielmehr, und er verleiht Rückgrat. So, schönen Abend.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Willer. Ich freue mich, dass ich durch diesen Abend führen darf, das Gespräch mit Franziska Thun führen und ein paar Worte einleitend über sowohl Franziska Thun-Hohenstein als auch über Gabriele Leupold sagen werde. Dann werden wir mit einem Gespräch beginnen, Franziska und ich, und dann werden nach und nach Sie auch Lesungen hören, sowohl aus der Biografie als auch aus dem Briefband, dem neu erschienenen Shalamov-Briefband. Franziska Thun-Hohenstein ist am ZFL, dem, wie es damals hieß, als ich hinkam, Zentrum für Literaturforschung, mittlerweile Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, schon sehr lange gewesen. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin bereits am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR und hat die verschiedenen Transformationen dieses Hauses mitgemacht. Wie gesagt, als ich vor geraumer Zeit, vielen Jahren, Jahrzehnten geradezu dort anfing, habe ich sie als eine besonders wichtige und mir sehr schnell besonders liebe Kollegin kennengelernt und freue mich sehr, dass jetzt bei dieser Gelegenheit, wo dieses wirklich Opus Magnum von Biografie vorliegt, wir die Gelegenheit haben, uns darüber zu unterhalten. Franziska Thun hat viele einschlägige Projekte am ZFL geleitet oder in ihnen mitgearbeitet, die es in der einen oder anderen Weise mit Figurationen des Nationalen innerhalb der Sowjetunion, mit postsowjetischen Verhältnissen und Ähnlichem zu tun hatte, auch mit dem Kaukasus, ganz speziell mit Georgien als einem kulturellen Raum, den ich auch über die Projekte, die Franziska Thun geleitet und an denen sie mitgewirkt hat, für mich überhaupt erst kennengelernt habe. Ich nenne ein paar Bücher, die Franziska Thun vor diesem geschrieben hat. Wichtig, glaube ich, schon darauf hinführend auf das Thema, um das es heute Abend eben auch gehen wird, ein Buch mit dem Titel Gebrochene Linien, autobiografisches Schreiben und Lagerzivilisation, 2007 erschienen, dann in einer zweiten Auflage 2014. Und ein weiteres Buch, das Thema Georgien, habe ich schon kurz genannt, das sie mit Sal Andronikashvili und Emsa zusammen, das hätte ich besser geübt, geschrieben hat. Landname Georgien, Studien zur kulturellen Semantik. Gabriele Leupold, die uns früher oder später hier auf der Bühne ergänzen wird, ist literarische Übersetzerin, vor allem aus dem Russischen. Sie hat unter anderem Michail Bachtin, Ossip Mandelstamm, Boris Pasternak, Andrei Bely, Andrei Platonow und eben Valam Shalamov übersetzt. Sie wurde für ihre Übersetzungen vielfach ausgezeichnet, mit dem Paul-Celan-Preis, unter anderem mit dem Heinrich-Voss-Preis und dem Hieronymus Ring. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Beide zusammen, Franziska Thun Hohenstein und Gabriele Leupold, sind seit 15 Jahren als Herausgeberin und Übersetzerin der Werke Valam Shalamovs hervorgetreten, haben sich aber beide eben schon wesentlich länger damit beschäftigt, bevor diese wichtige Werkausgabe 2007 ihr Erscheinen aufnahm, mit den Erzählungen aus Kolyma in mehreren Bänden, mit dem Erinnerungsband Das vierte Wologda, mit dem Antiroman Vishera, den Erinnerungen über die Kolyma und jetzt eben auch jüngst und gerade eben erschienen der Korrespondenzband mit dem schönen Titel Ich kann keine Briefe schreiben. Franziska, deine ebenfalls jüngst erschienene Biografie Shalamovs trägt ja nicht den Titel Ich kann keine Biografie schreiben. Sie ist natürlich genau der Beweis, dass es möglich ist, eine Biografie über Shalamov zu schreiben. Sie spricht aber ja auch sehr viel davon, gegen welche Schwierigkeiten und vielleicht ja auch fast Unmöglichkeiten man anschreibt oder mit denen man sich beschäftigt, wenn man eine solche Biografie über diesen Autor verfasst. Wir werden uns damit, denke ich, ziemlich ausführlich im Gespräch beschäftigen. Ich möchte aber tatsächlich doch zuerst mal zu diesem Menschen, zu diesem Leben ein bisschen was fragen oder dich vielleicht auch bitten, darüber uns ein wenig zu erzählen. Worin liegt für dich Valam Shalamovs Bedeutung als Schriftsteller, als Figur der sowjetisch-russischen Geschichte? Inwiefern ist das eine exemplarische Biografie oder vielleicht eine ganz einzigartige?
Ja, man kann das auf diese Frage kaum in ein, zwei Sätzen antworten, weil es wirklich ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema ist. Valam Shalamov habe ich das erste Mal kennengelernt, seine Erzählungen in den späten 80er Jahren, in den Jahren der Perestroika. Ich habe sie nicht im Samizdat gelesen, also in den informellen Abschriften, sondern erst als erste Erzählungen in Zeitschriften damals noch in der Sowjetunion erschienen, aber auch nicht komplex sozusagen alle 6 Zyklen der Erzählung aus Corlemar und ich war von dieser Prosa sehr fasziniert, hatte damals aber noch mir nicht vorstellen können, dass ich so intensiv mich mit seinem Leben und Werk beschäftigen werde. Das entwickelte sich aus einer späteren, intensiveren Beschäftigung. Andreas Rötzer ist darauf schon eingegangen. Und ich würde vielleicht so sagen, natürlich ist Schalamows Leben, wenn man das mal jetzt überblickt, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon etwas von ihm gelesen und auch mal in Nachworten oder in Rezensionen die Lebensstationen. Es ist ein Leben im 20. Jahrhundert zwischen zwei Extremen. Man kann sagen, in den Fängen des Staates und im Banne der Dichtung. Geboren, ich will das nur ganz kurz vielleicht anreißen, die wichtigsten Stationen seines Lebens. Geboren 1907 als Sohn eines orthodoxen russischen Priesters im nordrussischen Wologda, eines Priesters, der selber eine sehr eigene Biografie hat, der als orthodoxer Missionar auf den Aleuten, also auf Alaska in Amerika war, und 1904 zurückkehrte. Er ist der jüngste Sohn, ältere Geschwister mit großem Abstand und fühlte sich in dieser Familie im nordrussischen provinziellen Wologda, einer Stadt, durch die sehr viele Verbannte immer wieder in den Jahrhunderten durchziehen mussten, fühlte er sich immer sehr beengt. Es drängte ihn nach seiner eigenen Darstellung, zu den Quellen sage ich noch was, aus dieser Enge raus, er wollte nach Moskau, er wollte, man muss das wissen, weil mit 1917 war er 10, als die Februarrevolution war und die Oktoberrevolution. Er erlebte diese Zeit des Umsturzes mit Schrecken und auch mit Begeisterung und Hoffnung und ging als 17-Jähriger nach dem Schulabschluss, ein Jahr nach dem Schulabschluss, nach Moskau und wollte den Himmel stürmen. Voller Revolutionsideale, voller Hoffnungen auf die Möglichkeit, Geschichte mit eigenen Händen jetzt schnell zu gestalten. Wie er in seiner Erinnerung schreibt, als müsste man nur einen Hebel sozusagen umstellen. Und gleichzeitig wollte er aber auch an den gesellschaftlichen Schlachten teilnehmen. All diese Fakten, über die ich jetzt berichte, wissen wir eigentlich fast nur aus seinen Erinnerungen. Es gibt keine Quellen, fast alles ist aus dieser Zeit mit ganz wenigen Ausnahmen vernichtet. Schalamow suchte also den Weg zur Bildung. Er musste den Weg über die Produktion gehen. Er konnte dann aber doch die Aufnahmeprüfung an der Fakultät für sowjetisches Recht ablegen, wurde Student der Moskauer Universität. Aber 1926 war das, aber ein Jahr später oder etwas mehr, anderthalb Jahre später, wurde er denunziert als Popensohn und aus der Uni geschmissen. Insofern war dieser Weg ihm dann verschlossen und zu dieser Zeit hatte er Kontakt zu der engen, zu der linken studentischen Opposition, die aber nicht in der Partei Mitglied war, die sogenannte Dritte Kraft. Und suchte aber gleichzeitig auch Kontakte zur linken Avantgarde, die ihn immer schon fasziniert hat. Das Dichterwort, das sozusagen diesen revolutionären Aufbau und diesem Himmelssturm vorangeht, um Majakowski, seiner Kultfigur, dessen Lesungen er in Moskau nicht verpasste. Er bekam Kontakt zu wichtigen Vertretern, darunter Sergei Tretjakow, und wurde sehr schnell enttäuscht. Aus seinen Erinnerungen erfahren wir, er suchte da, wo die wahre Poesie lebt. Sie aber fingen an, ihn zu überzeugen, dass die Dichtkunst eigentlich nicht gebraucht werde, das Dichterwort jetzt. Es geht jetzt um sozusagen politisches Eingreifen. Und es blieb also die Tätigkeit in der Opposition. Er bereitete sich vor, wurde 1929 verhaftet, als sozial gefährliches Element gebrandmarkt, für 3 Jahre ins Konzentrationslager, das hieß so, im Nordural, inhaftiert und kam 1931 frei, ging zurück nach Moskau, suchte wiederum Anschluss an die literarische Welt, auch die journalistische Welt, arbeitete in Gewerkschaftszeitungen, gründete eine Familie. Ich mache das sehr kursorisch, Sie merken schon, also das ist jetzt anders aus Zeitgründen nicht machbar, und publizierte Artikel, Essays, die völlig anders sind als die Erzählungen, die er gleichzeitig geschrieben hat, als wären das zwei völlig verschiedene Menschen. In diesen Artikeln hat man das Gefühl, also die offizielle sozusagen Propagandarhetorik der Stalinzeit zu lesen und kriegt das mit den Erzählungen kaum zusammen. Es war ihm aber nicht beschieden, das Familienglück, auch die Geburt der Tochter, lange zu erleben. Er wurde 37 wieder verhaftet und der trotzkistischen Tätigkeit angeklagt und deportiert in die fernöstliche Region der Kolyma, wo also dieser Kältepol der Erde ist und die Häftlinge bis minus 55 Grad gezwungen wurden, unter freiem Himmel zu arbeiten. Also ein Lager, wo es allen, die ankamen, klar war, wir sind zum Sterben hierher gebracht worden. Diese Zeit hat seinem Menschenbild, seiner Sicht auf die Welt buchstäblich den Boden entzogen. Das Durchlebte war für ihn eine Zäsur, hinter die man im Nachdenken über die Abgründe des 20. Jahrhunderts nicht mehr zurück dürfe. Und das ist ein Ausgangspunkt, von dem aus er Maßstäbe veränderte, an literarisches Schreiben setzte und auch an sein eigenes literarisches Schreiben und ein Schreibethos entwickelte, das sozusagen beide Dinge zusammenführt. Eigentlich ist diese Romantik, die er als Junge hatte, in ihm geblieben und gleichzeitig ringt er darum, dass sozusagen man da raus muss. Und dieses Ringen, das hat mich fasziniert, also dieses enorme Formbewusstsein, dieses Gespür und die Suche nach der Möglichkeit, mit dem poetischen Wort in Dichtung und in Prosa eine Welt zu erkunden, die seinen jugendlichen Idealen, von denen er sich nie loslöste, aber irgendwo ja etwas anderes aufzwang. Und deshalb ist er exemplarisch und gleichzeitig irgendwo in vielem aber auch für diese Brüche und die Fragmentarität, dieses Abbrechen von Aufbruch auch sehr charakteristisch.
Mhm, ja, was die Lücken, das Diskontinuierliche angeht, was, wie du es jetzt ja auch dargestellt hast, schon in einer sehr spezifischen Weise sich hier irgendwie in das Kontinuierliche des Lebens ja doch irgendwie von Tag zu Tag irgendwie ein, was dort einbricht, das repräsentierst du oder damit gehst du um in deiner Biografie auf eine sehr bemerkenswerte Art und Weise, diese ja kurz aufeinanderfolgenden Zäsuren durch die drei Verurteilungen in den späten 20er bis frühen 40er Jahren, die erscheinen bei dir schon im Schrift, im Druckbild anders. Sie fallen aus der Kapitelordnung und Zählung heraus und du arbeitest auch mit anderem Material und sprichst und schreibst anders. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, sowohl erläutern, wie es funktioniert, als auch warum du und wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist in der biografischen Darstellung.
Ja. Also ob es funktioniert, werden die Leserinnen und Leser entscheiden müssen, das wage ich mir kein Urteil an, maße ich mir kein Urteil an. Aber Schalamow ist jemand, der auch einen sehr wichtigen Grundsatzessay, eine These in seinem Grundsatzessay über Prosa aufgestellt hat. Wie schreibt man nach der Kolyma, nach Auschwitz, nach Hiroshima, aber vor allen Dingen jetzt für ihn nach der Kolyma, wie kann man das Durchlebte in Worte fassen? Im Lager agieren in seinen Erzählungen nur Menschen ohne Biografie, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Es geht darum, das jetzt, diesen Moment zu überleben oder zu versuchen festzuhalten, obwohl man weiß, wie die Kräfte schwinden. Er hat ein biografisches Schreiben radikal und grundsätzlich abgelehnt. Das ist also eigentlich vorbei. Man kann nicht mehr in der Tradition des europäischen Bildungsromans einen Roman schreiben, wo also der Mensch sozusagen sich selbst verwirklicht und erzogen wird und das also so eine fortschreitende Aufstiegsbewegung ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, aufgrund der Materiallage, also der mich mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, aufgrund der Materiallage ist es eben so, dass vieles nicht da ist und man sich oder ich als Versuch, eine Biografie zu schreiben, mich nur an dem orientieren kann, was er selbst in seinen Erinnerungen rekonstruiert hat und gleichzeitig sozusagen versuche, eine Distanz einzubauen zudem. Also sozusagen mir auch vorzunehmen, diese Unterbrechungen, dieses brutal herausgeworfen sein aus dem Leben und der Suche nach dem Zugang zum literarischen Leben, zu literarischen Kreisen, zum Schreiben, zur Veröffentlichung, zum öffentlichen Gespräch mit dem Leser, dem auch irgendwo Rechnung zu tragen und das nicht einzuhegen in einer biografischen Erzählform, die das alles schön chronologisch einbettet. Dadurch war eine erste methodische Entscheidung sehr früh klar, dass ich also nicht in diese Chronologie die Lagerjahre einfüge. Und um das zu markieren, habe ich dann gesagt, die Untersuchungsakten, so wie sie vorliegen, fabriziert vom KGB, also NKWD, in einer ganz anderen Sprache gehalten, die füge ich da ein, gebe sie wieder, um zu sehen, wie das gemacht ist. Also wie werden sozusagen verfertigt, in welcher Sprache werden diese Akten verfertigt. Das ist ein Risiko, ob es funktioniert, wie gesagt, müssen andere entscheiden. Aber es war für mich klar, ich muss hier unterbrechen. Also das Kapitel Suche nach Anschluss in Moskau über die 20er Jahre endet mit der Verhaftung. Dann kommt sozusagen 1929 erste Verurteilung Wischera und das nächste Kapitel beginnt dann eben erst nach der Rückkehr in Moskau. Ein bisschen anders verhält es sich in der Kolyma, weil Schalamow dort Ende der 40er, 46 einen Fälscherlehrgang besuchen konnte und das ihm half, etwas bessere Lebensbedingungen zu bekommen und zu überleben. Und insofern beginnt das Kapitel Auferweckung der Dichtung nach der Darlegung der Untersuchungsakten von der Verurteilung 37 und 43 damit, wie er an sich das Wunder der Auferweckung der Dichter noch der Dichtung und des poetischen Wortes sozusagen in sich selbst erlebte, noch im Lager. Aber es ist also ein Versuch zu markieren, da ist sozusagen etwas, was sich nicht füllen lässt. Da ist ein Bruch, den kann man nur akzeptieren und irgendwo versuchen, sagen wir mal, die chronologische Spur insgesamt in dem Buch für den Leser nicht zu verlieren, aber doch verstehen zu geben, das ist sozusagen nicht eine Sache, wo man reingeht und wieder rausgeht und weitermacht, wo man vorher war. Mhm.
Wobei ich genau dazu auch sagen möchte, dass dieser Abschnitt, von dem du jetzt gerade sprichst, über die Auferweckung der Dichtung durch die, sagen wir mal, Errettung aus der absoluten Lebensbedrohung und Kältehölle, in die immerhin einigermaßen, also das Überleben etwas längerfristig sichernde Situationen im Lagerkrankenhaus, diese Abschnitte für mich zu den eindrucksvollsten der Biografie gehören, weil tatsächlich diese Art von Rettung und Auferweckung auch in seiner in ihrer Langsamkeit, also wie sozusagen das gefrorene Gehirn wieder anfängt zu arbeiten, sehr, sehr eindrücklich geraten sind, finde ich. Ja, du hast jetzt diese Schwierigkeit angesprochen, das Leben eines Autors zu rekonstruieren, doch über weite Strecken aus den Materialien, die er selbst anbietet, in denen aber sowas wie Erinnerung ja extrem problematisch wird. Und damit ist ja auch eine Frage eben der Zeitlichkeit einer solchen Biografie angesprochen. Man könnte es ja so machen, und es ist ja auch gemacht worden, das zu nehmen, die Texte als mehr oder weniger Sammlung von Dokumenten, aus denen man dann aber trotzdem dieses Leben irgendwie so in seiner Nachzeitigkeit rekonstruieren kann. Du machst es um einiges komplizierter, ist ja auch natürlich die Biografie einer Literaturwissenschaftlerin, von einer Literaturwissenschaftlerin geschrieben, die natürlich die Zeitlichkeit der Texte, also tatsächlich auch den Zeitpunkt, in dem bestimmte Texte geschrieben sind, die auf bestimmte Lebensstationen referieren, also irgendwie immer doppelt unterbringt oder adressiert. diese Alternative, aber also das Einfachere und vielleicht auch, könnte man sagen, Distanzlosere, wir nehmen das, was da vorliegt, irgendwie so als Materialsammlung und destillieren daraus eine irgendwie säuberliche Biografie. Vielleicht könntest du auch nochmal sagen, inwiefern das für dich nicht in Betracht kam, ist ja ein nicht ganz unübliches Verfahren in Biografien, jetzt speziell über Autorinnen und Autoren, das irgendwie so als Steinbruch zu nehmen.
Ja, es ist auch wieder nicht so einfach in einem Satz. Es ist so, dass natürlich ich seit Jahren auch auf vielen Tagungen, also zwischen Moskau und Berlin und unterschiedliche Zugänge auch zu Schalamow erlebe. Und es entsteht natürlich auch ein Schalamow-Kult, also in unterschiedlichsten Kreisen und sozusagen mit unterschiedlichsten auch Instrumentalisierungen. Auch das muss man sagen, auch politischen in Russland. Aber methodisch hat mich daran sozusagen fasziniert oder eben auch umgetrieben, wirklich die Frage, wenn ich jetzt, ich habe viele Jahre jetzt eben mit Gabriele Leupold an der Werkausgabe mitgearbeitet und viel in Archiven versucht, Entwürfe von Texten mir anzugucken, Typoskripte und zusätzliche Texte, die gestrichen worden sind, warum die dann gestrichen worden sind, Gründen der Erzählökonomie, anderen Gründen, mit vielen Fragezeichen versehen. Und das Interessante ist, je mehr man sich auch mit einer Poetik beschäftigt von Schalamow, das ist ja alles autobiografisch grundiert, was er geschrieben hat. Es gibt nichts Schriftliches, bis auf wenige Erzählungen aus den 30er Jahren und den publizierten Artikeln. Alles andere, die Gedichte vor der Kolymat-Zeit, also alles vor der Zeit 1951, beziehungsweise den handgeschriebenen, zusammengenähten Heften, diesen Gedichten Ende der 40er Jahre, ab 49, ist verbrannt worden von unterschiedlichsten Familienangehörigen. Die Archive sind nicht da. Wir haben nichts. Das heißt, wir haben eigentlich fast bis auf ganz wenige Dokumente nur diese Texte. Ich komme, wenn ich über die Poetik schreibe, um dieses Autobiografische auch gar nicht herum. Also es ist miteinander verknüpft. Du kannst es also schlecht auseinanderdividieren. Und dann reizt natürlich zu sagen, ja, warum? Wie spricht er über sich? Welche literarischen Traditionen, Muster, Mythen, Selbstbilder, wie funktioniert das, mit welchen Verfahren macht er das? Und das war sehr erhellend, weil sich zum Beispiel mir vorher nicht so klar gezeigt hat, wie bei der Arbeit dann schon im Schreiben, vom ersten Kapitel an, dass er, wenn er über seine Jugend spricht, seinem Selbstbild den literarischen Mythos des russischen Untergrundmenschen aus dem 19. Jahrhundert zugrunde legt. Und folglich, wenn in seiner Erinnerung an die 20er Jahre schreibt, an seine studentische Jugend, ist in den Entwürfen vieles drin, was er später alles tilgt. Nichts Privates, er ist also gestählt und bereitet sich auf Verbannung und Gefängnis vor, wie es für einen russischen Intelligenzherrangehörigen auch gehört. Und alles ist dem revolutionären Kampf für die Freiheit des Volkes unterstellt. Das persönliche Glück zählt nichts. Das ist sozusagen einfach real. Diesen Mythos zieht er bis in die 20er Jahre hinein. Und solche Momente haben mich halt umgetrieben. Und das macht natürlich auch was, immer wenn man dann hinguckt, in welchem Zeitmodus spricht er jeweils. Das war auch fürs Schreiben kompliziert, weil auch mein eigener Zeitmodus sich zwischen dem ersten und dem letzten Kapitel natürlich ändern musste. Denn dann habe ich die Briefe, dann habe ich sozusagen auch Dokumente aus der Zeit, aus seiner eigenen Feder, seine Texte. Und insofern ist das sozusagen so ein Erproben im Schreiben auch gewesen. Und es gab natürlich Episoden, wenn ich das jetzt mal gleich sagen darf, wie den Mandelstammabend 1965, wo es auch Erinnerungen von verschiedenen Leuten gibt. Und plötzlich habe ich Gegenquellen, sonst habe ich die eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn ich nicht Fragen stelle an den Text, deshalb gibt es im Buch viele Fragen, dann tue ich so, als ob ich ihm immer folge und das alles sozusagen übernehme. Und das wollte ich so nicht, aber ich will das auch nicht leugnen. Und das ist einfach interessant gewesen für mich, diesem Selbstbild zu folgen und das zu versuchen zu hinterfragen, zu kontextualisieren, zu analysieren, wie er das macht und wie er das immer wieder auch umschreibt und keine Angst hat vor Widersprüchen, sich selbst zu widersprechen, sich seine Meinung zu ändern.
Das ist, glaube ich, jetzt wirklich eine sehr gute Gelegenheit, mal ein Stück aus der Biografie von dir vorgelesen zu hören, nämlich genau an dieser Stelle, die du jetzt eben angesprochen hast, der Mandelstamm-Abend. Du wirst es ein wenig kontextualisieren und jetzt auch den Platz wechseln und vom Pult aus lesen.
Zwei oder drei kleine Vorbemerkungen. Schalamow warf selbst, maß dieser Episode einen in seinem Leben sehr großen Wert bei. Die erwähnte Erzählung Sherry Brandy aus dem ersten Zyklus der Erzählung aus Kalima handelt vom Hungertod eines anonymen Dichters in einem Durchgangslager im Fernen Osten bei Wladiwostok. Die Übersetzung des Gedichts von Ossip Mandelstamm, aus dem einige Verse vorkommen werden, ist von Ralf Dudli. Die Episode trug sich Ende der sogenannten Tauwetterzeit zu, jener zaghaften Entstalinisierung, die mit dem im Herbst 1964 erfolgten Sturz von Chruschtschow zunehmend abgewürgt wurde. Hinter den Kulissen tobte zu dieser Zeit ein sehr heftiger Kampf um die Publikation von Texten ermordeter oder verfemter Autoren, oft auch schon um die Nennung ihrer Namen. In dieser Situation kam es einer kleinen Sensation gleich, dass am 13. Mai 1965 in der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität ein Gedenkabend für Ossip Mandelstamm stattfand. Es lohnt, ausführlicher auf diesen Abend einzugehen, weil es der einzige öffentliche Auftritt Schalamows vor einem größeren Publikum bleiben sollte und seine Lesung den unbestrittenen Höhepunkt der Veranstaltung bildete. Angeregt durch die Lockerung der Tauwetterjahre hatte Valentin Gefter, Student im dritten Studienjahr, Sohn des bekannten Historikers Michail Gefter, gemeinsam mit anderen Studenten im Herbst 1964 einen Club interessanter Begegnungen ins Leben gerufen. Der Club sollte in der Universität Treffen mit Dichtern und Schriftstellern organisieren. Der Gedenkabend für Ossip Mandelstamm bildete den Auftakt. Weitere Abende folgten. Einzig der 1967 geplante Abend mit Solzhenitsyn wurde verboten. Gefter gewann Ilja Ehrenburg als Moderator und stimmte mit ihm die Teilnehmerliste ab. Der Person Ehrenburgs kam eine Schlüsselrolle zu. Ehrenburg war offiziell anerkannt. Seine Erinnerungen, Menschen, Jahre, Leben waren in aller Munde. Viele, vor allem jüngere Menschen, erfuhren erstmals etwas über einige der aus der russischen Literatur verbannten Dichter und Schriftsteller. Im zweiten, 1961 publizierten Buch zitierte er erstmals unveröffentlichte späte Gedichte aus Mandelstams Voronischer Heften von 1935 bis 1937. Es war die erste Publikation von Gedichten Mandelstams seit Ende der 20er Jahre. Ehrenburgs Autorität half den Studenten. Die Parteiorganisation der Fakultät genehmigte den Abend, obwohl Ehrenburgs Haltung insgesamt auf Vorbehalte stieß. Bis der Abend am 13. Mai im Hauptgebäude der Universität stattfinden konnte, mussten die Organisatoren weitere Hindernisse überwinden. Gefter zufolge habe der KGB bis zuletzt vergeblich versucht, Fehlinformationen über den genauen Zeitpunkt zu streuen, um die Teilnehmerzahl zu verringern oder die Veranstaltung gar platzen zu lassen. Der Abend war zwar genehmigt, wurde aber argwöhnisch überwacht. Außerhalb der Universität verbreitete sich die Nachricht von einem Mandelstamm-Abend vor allem unter Eingeweihten. Es war eine schmale Gratwanderung zwischen legal und informell. Teilnehmer wie Gäste wurden unten im Hauptgebäude von Studenten in Empfang genommen und in kleinen Gruppen zum Hörsaal im 16. Stock geleitet. Der Hörsaal war brechend voll. Dem Freund Jakob Grodzinski berichtete Schalamow am 17. Mai, im Hörsaal mit etwa 500 Plätzen waren 600 Personen. Du bekamst keine Luft. Nadjezda Mandelstamm blieb für die meisten zunächst unerkannt. Im Publikum saßen vor allem Studenten, Dozenten, Professoren sowie Intellektuelle aus dem engeren Umfeld der Organisatoren und Nadjezda Mandelstams. Darunter der eng mit ihr befreundete Dramatiker Alexander Gladkov, die Philologen Simon Markisch, Sohn des unter Stalin ermordeten jüdischen Dichters Perez Markisch und Eleazar Milizinski, später ein renommierter Folklore- und Mythenforscher. Lev Korpilevs Ehefrau Raisa Arlova, die Lektorin Julia Zhivova, eine enge Freundin Anna Achmatowas, der Dichter Nikolai Panchenko und seine Ehefrau Varvara Shklovskaya-Kordi, Tochter des Philologen Viktor Shklovsky. Auch Schalamows Ehefrau Olga Nikludova und ihr Sohn Sergei Nikludov waren anwesend. Ehrenburg eröffnete den Abend. Dass der Abend in der Universität stattfand, wertete er als hoffnungsvolles Zeichen für eine lebendige Liebe zur Dichtung. Die russische Poesie der 20er und 30er Jahre, sagte Ehrenburg, ist ohne Mandelstam nicht zu verstehen. Seine Dichtung sei vom frühen Gedichtband Der Stein über Tristia immer eigenständiger geworden. Bis zu den Voronischer Heften, in denen sein poetisches Werk den Höhepunkt erreichte. Die Gedichte in den drei Heften, Zitat, erschütterten nicht nur durch ihre originelle poetische Kraft, sondern auch durch ihre Weisheit. Ehrenburg zeigte dem Auditorium das Aprilheft der in Alma-Ata erscheinenden Zeitschrift Prastor Weite mit einigen dieser Gedichte. Er las Mandelstams Gedicht Für den pochenden Mut einer künftigen Zeit von 31, in dem sich der Dichter dem Wolfshund Jahrhundert entgegenstellt und sein lyrisches Ich fast prophetisch sagen lässt. Denn ich bin nicht von wölfischem Blut und das macht, wer mir gleichkommt, nur der bringt mich um. Alles in diesem Gedicht ist die Wahrheit, sagt Ehrenburg. Ihn, den Menschen, brachten zwar jene um, die ihm nicht gleichkamen, Zitat, aber die Dichtung hat den Menschen überlebt. Sie ist für die Wolfshunde nicht zu fassen. Jetzt kehrt sie zurück. Zum Abschluss bekräftigte er seine Hoffnung, den längst vorbereiteten Band mit Gedichten von Mandelstam schon bald in den Händen zu halten, selbst wenn man noch 4 oder 5 Jahre warten müsste. Aus Gefters Sicht hatte Ehrenburg ein Gespür für den Grat zwischen Erlaubtem und Verbotenem. Die Dramaturgie des Abends sah abwechselnd Vorträge und Gedichtlesungen vor. Als erster verlas der Literaturkritiker Nikolai Tschukowski seinen bereits in der Zeitschrift Moskwa publizierten Artikel über Mandelstam. Schalamows Kommentar gegenüber dem Freund fiel knapp aus. Ein schablonenhafter Artikel. Einen Zwischenruf von Nadjezda Mandelstam nahm Ehrenburg zum Anlass, um dem Publikum zu sagen, dass die Witwe des Dichters im Saal anwesend sei. Schalamow schrieb, Beifall etwa 10 Minuten. Dann aber stand Nadjezda Jakowlewna auf und sagte schroff und trocken, ich bin Ovationen nicht gewöhnt, setzen Sie sich hin und vergessen Sie mich. Eine Schauspielerin las einige Gedichte, bevor der Chlebnikow-Forscher Nikolai Stepanow über Mandelstams dichterische Arbeit sprach. Schalamow zufolge, Zitat, mit aller Nüchternheit des Akademischen, Zitate und Verweise nur auf publizierte Werke, etc. Es folgte eine weitere Lesung durch den Studenten der Historischen Fakultät Vadim Borisow. Nadjezda Mandelstam war sehr angetan, was sie Ehrenburg auf einem Zettel mitteilte. Vadim Zima Borisow wird nach dem Abend zu einem ihrer Vertrauten und Helfer beim Sichten von Ossip Mandelstams Nachlass. Der Dichter Arseni Tarkowski hinterließ bei Schalamow kaum Eindruck. Bei der letzten Lesung durch einen Schauspielstudenten gab es einen Eklat. Im Publikum regte sich Empörung, weil er eines der Gedichte unvollständig vorlas. Er entgegnete, in seinem Heft stünde nicht mehr. Antiquarische Bücher aber könnten sich nur reiche Leute leisten. Nach diesem Zwischenfall war Schalamow an der Reihe. Vielleicht war es Ehrenburg selbst, der ihn als Redner vorschlug. Beide hatten gemeinsame Bekannte, wie etwa die Dichter Olga Berkolz und Boris Slutsky. Vielleicht spielte eine Rolle, dass Schalamow Ehrenburgs Leistung für eine öffentliche Würdigung von Mandelstam herausstellte, als er ihm 1961 ein Exemplar seines eigenen ersten Gedichtsbandes Feuerstein mit folgender Widmung schickte. An Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg haben Sie herzlichen Dank für Ihre warmen Worte über Mandelstam. 14. Mai 1961, W. Schalamow. Erzählungen aus Kalima kannte Ehrenburg offenbar nicht. Anfang Juni 1966 notierte Alexander Gladkow nach einem Besuch bei Ehrenburg im Tagebuch. Ehrenburgs Frau hält Schalamows Erzählungen für zu schrecklich. Ehrenburg hat sie nicht selbst hat sie nicht gelesen. Für die beste Prosa, Zitat in diesem Genre, hält er die Erinnerung von Aksjonova, das heißt Jewgenia Ginsburg. Viele empfanden Schalamows Auftritt als emotionalen Höhepunkt des Abends. Schon äußerlich stach Schalamow heraus. Generierter Adler entwirft in ihrer Mitschrift ein eindrucksvolles Porträt, Zitat, blass, mit glühenden Augen, erinnert an den Protopopen Avakum, die Bewegungen unkoordiniert, die Arme bewegen sich ständig unabhängig vom Körper. Er spricht hervorragend, frei, zum Zerreißen gespannt, Gleich wird er zusammenbrechen und stürzen. Wer Schalamows Auftritt erlebte, verweist auf seine in Gestik und Mimik sichtbare enorme emotionale Anspannung, die in einem eigenartigen Kontrast stand zu seiner klaren Art zu sprechen und zu lesen. Raisa Arlova, die neben Nadjezda Mandelstam saß, erinnert sich, Zitat, wir sahen einen ausgezehrten Menschen, krampfhaft zuckende Arme, tief eingefallene Augen. Das Bild eines Toten verband sich in unserer Wahrnehmung unwillkürlich mit dem Anblick des Lesenden. Einleitend strich Schalamow die Standfestigkeit Mandelstams und der anderen Dichter des Akmeismus heraus, ihre Abkehr von symbolistischer Mystik und ihre prinzipielle Verwurzelung im Irdischen. Er nannte Namen anderer Akmeisten, nicht nur den von Anna Achmatowa, sondern auch die Namen der tabuisierten Dichter Nikolai Gumilev, 1921 erschossen, und Wladimir Narbut, 1938 in einem Lager an der Kolyma erschossen. Für Schalamow war es ein Gebot der Stunde, endlich die herausragende poetische Leistung Mandelstams für die russische Dichtung des 20. Jahrhunderts anzuerkennen. Zitat, es geht um die Auferweckung Mandelstams. Mandelstam ist nie gestorben. Es geht nicht darum, dass die Zeit allen nach und nach ihre wahren Plätze zuweist. Ereignisse, Ideen und Menschen finden ihre wahre Größenordnung. Uns ist schon lange klar, dass die russische Lyrik des 20. Jahrhunderts nicht ohne eine Reihe von Namen auskommt, unter denen Ossip Mandelstam einen Ehrenplatz einnimmt. Zwetajewa nannte Mandelstam den ersten Dichter des Jahrhunderts. Und wir können diese Worte nur wiederholen. Es geht nicht darum, dass Mandelstam dem breiten Leser, den er ohne Gutenbergs Druckerpresse erreicht hat, notwendig und wichtig erscheint. Man sagt, Mandelstam sei ein weltfremder Dichter, seine Gedichte für wenige Liebhaber zu intellektuell und Mandelstam habe sich mit diesem Bücherschild vor dem Leben abgestimmt. Aber erstens ist das kein Bücherschild, sondern das Schild der Kultur, das Schild Puschkins. Und zweitens ist das kein Schutzschild, sondern ein Schwert. Denn Mandelstam war nie in der Defensive. Emotionalität, Überzeugungskraft und die poetische Leidenschaft eines Polemikers sind in jedem seiner Gedichte. Leidenschaftlich verteidigte Schalamow die Kraft des poetischen Wortes. Zitat, wir glauben an Gedichte nicht nur als an etwas Veredelndes, nicht nur als die Heranführung an etwas Besseres, Erhabeneres, sondern als eine Kraft, die uns den Willen zum Widerstand gegen das Böse gibt. Abschließend würdigte er Nadjezda Mandelstam als eigenständige Figur in der Literatur. Und noch etwas. Wir sprechen schon lange ernsthaft über Mandelstam. All das von mir heute Gesagte, das ist ein Tausendstel, ein Millionstel dessen, was gesagt werden muss und gesagt wird über Ossip Emiljewitsch Mandelstam. All das bezieht sich gleichermaßen auch auf Nadjezda Jakowlewna Mandelstam. Es gibt Zeiten, da haben es die Lebenden schwerer als die Toten. Nadjezda Jakowlewna ist nicht nur die Hüterin der Gedichte und Vermächtnisse Mandelstams, sondern auch eine eigenständige, markante Figur in unserem gesellschaftlichen Leben, in unserer Literatur, in der Geschichte unserer Dichtung. Das ist auch eine wichtige Wahrheit, die die Teilnehmer unseres Abends wissen sollen. Jetzt lese ich die Erzählung Sherry Brandy. Die Erzählung wurde 1954 geschrieben. Als ich sie schrieb, wusste ich nicht, dass alle Mandelstam sowieso kennen. Vielleicht würde ich diese Erzählung jetzt anders schreiben. Die Wirkung der Lesung war überwältigend. Nicht wenige Zuhörer waren regelrecht schockiert. Noch während der Lesung übermittelte ein Parteifunktionär Ehrenburg einen Zettel mit der Aufforderung, die Lesung zu unterbinden. Aber dieser steckte ihn bloß in die Jackentasche. Gefter erinnert sich, dass die Gesichter eines Teils derer, die in der ersten Reihe saßen, bleich waren. Zitat, entweder aus Angst um die mechanisch-mathematische Fakultät und um sich selbst oder aus Ablehnung des Gehörten, das mit einem Strich ihren Frieden mit dem eigenen Gewissen und mit der Sowjetmacht annullierte. Für ihn selbst und seinesgleichen, so Gefter, aber konnte man kaum stärker und tragischer zum Ausdruck bringen, was die Menschen des Jahres 1965 mit dem Schicksal Mandelstams und des gesamten Landes verbanden. Im Fahrstuhl fragte Ehrenburg ihren vorwurfsvoll, warum er ihn nicht gewarnt habe, was Schalamow lesen werde. Offenbar sprengte das Gehörte den Rahmen des Zugelassenen. Danke.
Ja, vielen Dank, Franziska, für diese Lesung einer Episode aus der Biografie, an der man, glaube ich, ja eine ganze Menge erkennen kann. Ich würde ein paar Sachen ganz gerne nachfragen. Besonders prägnant, denke ich, die Formulierung, die du ja von Schalamow aus dieser Rede, aus diesem Vortrag zitierst. Es geht um die Auferweckung Mandelstams. Du hast den Begriff Auferweckung vorhin ja schon an anderer Stelle lokalisiert in deiner Biografie, also die Auferweckung der Dichtung in dem Moment, wo die unmittelbarste Todesdrohung abgewendet werden kann. Und ich finde, das ist ein unglaublich evokativer und aber auch schwieriger Begriff. Was heißt es, Dichtung in sich selbst aufzuerwecken? Was heißt es, ein Dichter, nicht seine Texte, sondern ihn selbst, die Auferweckung Mandelstams, aufzuerwecken, der dieses Überleben nicht schaffen konnte, der in einer ganz ähnlichen Situation wie Schalamow dann ums Leben gekommen ist, nach diesen wiederholten Verhaftungen, ja, glaube ich, 1938 gestorben ist. Und was bedeutet das alles mit der Auferweckung?
Ja, da könnte man jetzt eine Stunde drüber referieren wahrscheinlich. Das ist ein sehr komplexer und in der Tat vielschichtiger Begriff für Schalamow selbst. Weil ich sozusagen, das eine ist, dass dieser Begriff Auferweckung auf den ersten Blick natürlich eine enorme christliche Konnotation hat, eine religiöse Konnotation. Die ist Schalamow auch wichtig, obwohl er von sich selbst sagt, er sei areligiös, also so wie er unmusikalisch sei. Das sei ihm nicht gegeben. Und er hat also das auch wirklich sehr konsequent immer zu verstehen gegeben, als Puppensohn, als Kind, der damit aufgewachsen ist. Aber in all seinen Gedichten, fast, also in sehr, sehr vielen Gedichten, auch in den Prosatexten, spielt sozusagen diese innere Dimension der Zwiesprache oder der Suche sozusagen nach einer Bindung an etwas, was das eigene Ich übersteigt, eine sehr große Rolle. Und er schöpft aus dem Fundus dessen, was er von Kindheit sozusagen kennt. Und das, da ist die ganze Frage der religiösen Motivik eine der ganz zentralen. Mhm. Es ist auch in dem Zusammenhang wirklich so, dass das ein widerspruchsvoller Begriff in dem Gebrauch von Schalamow selbst bleibt. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der vielleicht an dieser Stelle auch ganz zentral zu nennen ist. Schalamow hat immer betont, dass es in den Erzählungen aus Kalima eigentlich bei allem Schrecklichen, was drinsteht, was der Mensch ja eigentlich gar nicht hören soll, trotzdem muss er das wissen, und es steckt eigentlich nichts in diesen Erzählungen drin, was nicht den Sieg des Guten über das Böse bedeuten würde. Das fasst er an sozusagen die Möglichkeit des Sprechens darüber, sozusagen das Wiederauferwecken, also der Umschlagpunkt vom Leben im Tod, die Auflösung des Menschen im Lager, dem steht entgegen der Sieg des lebendigen Lebens, in dem ich die Fähigkeit habe, das in poetische Worte zu fassen, was ich durchlebt habe. Und damit, so wie das ein Kollege von mir, Saal, Andronika Schwili, mal formuliert hat, die Erinnerung der Toten eigentlich sozusagen zu schreiben. Hm. Und es ist sozusagen, er spricht im Grunde, das sagt er aus, ich habe eigentlich nicht das Recht, für jemanden zu sprechen, außer für mich, aber vielleicht auch in Worte zu fassen. Und da ringt er sozusagen sein Leben lang damit rum. Und das ist dieses Auferwecken. Und dann kommt häufig noch das lebendige Leben dazu. Ein Begriff, der also auch in den 20er Jahren in der Literaturtheorie oder Literaturkritik ganz anders gebraucht wurde. Aber für Schalamow hat das ein lebendiges Wort, ein lebendiges poetisches Wort. Und das ist eigentlich die Auferweckung von Erinnerung, die Auferweckung von poetischer Sprache, die imstande ist, eben ja, mit Dichtung die Welt zu erkunden und den Menschen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber das ist wirklich so eine sehr, wie du sagst, eine sehr komplexes Thema, wo man dann vielleicht mit einzelnen Textstellen auch arbeiten müsste.
Ja. Vielleicht noch zwei Punkte zu diesem von dir gelesenen, von dieser, zu dieser Passage, die ich noch besonders interessant fand. Das eine betrifft die sozialen Beziehungen, in denen Schalamow steht oder die du eben auch rekonstruierst. Das andere sein persönliches Auftreten bzw. der Eindruck, den er als Person hinterlässt. Dazu vielleicht als erstes, du hast es ja gelesen, dieser starke Kontrast, der wahrgenommen wird, also seine, wie du ja sagst, emotionale Anspannung im Kontrast zu der klaren Art zu sprechen und zu lesen, einschließlich ja eben auch der Stilistik, Rhetorik dieser Texte. Und immer wieder wird ja darauf hingewiesen, was für eine eindrucksvolle Erscheinung, Persönlichkeit bei aller enormen Schwierigkeit und auch Schwierigkeit des Umgangs mit diesem Mann, der immer wieder deutlich wird. Was würdest du zu genau diesem Kontrast aber sagen? Also was zeigt sich da möglicherweise in diesem Körper ganz konkret, was ja auch über das sozusagen das irgendwie Ungefüge im Auftreten, gleichzeitig diese totale Klarheit, ist das irgendwas, womit du was du mit der Physiognomie sozusagen dieses Menschen.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Schalamow schwer krank war. Also Schalamow wurde in den 50er Jahren, hatte er die ersten Anfälle von Drehschwindel, fiel einfach um auf der Straße. Es wurde ihm die Meniere-Krankheit diagnostiziert. In späteren Untersuchungen gab es sogar den Hinweis auf Chorea-Huntington. Also man weiß es im Einzelnen nicht definitiv, aber er hatte große Koordinationsschwierigkeiten und zunehmende Taubheit, motorische Probleme. Die Schrift ist also ab Wende zu den 70ern kaum lesbar. Also das ist sehr, sehr schwierig, da also wirklich auch zu entziffern. Und das spielt sich natürlich auch in diesem äußeren Erscheinungsbild ab. Davon gibt es also viele Erinnerungsmomente, also einzelne, die darauf hinweisen. Und eine Geschichte habe ich also auch im Buch noch geschildert. Es gibt also eine Abbildung eines einzigen Gemäldes, das zu seinen Lebzeiten angefertigt wurde von Badis Bürger, der dann in Deutschland übrigens gelebt hat, Emigration später. Und der hat ihn auch bei Nadjezda Mandelstam kennengelernt und ihm fiel auf, dass dieser sehr große Mann von Statur, aber sehr hagere, dass der also sitzt, aber eben nicht ruhig sitzt und vor allen Dingen seine großen Hände sich immer ständig bewegen. Und er hat also dann dieses Gemälde geschaffen, sozusagen mit Blick auf diese Hände. Also insofern ist das sozusagen jemand, der also auch einfach schon das Durchlebte dieser Lager- und Kälteextreme, sozusagen der Körper war doppelt gezeichnet. Also durch das Durchlebte und durch diese sozusagen auch durch diese Krankheiten. Und wer Schalamow lesen hört, es gibt ja Audioaufzeichnungen, wo er Gedichte und auch Erzählungen liest, da liest er mit einer ganz gleichmäßigen, ruhigen Stimme. Also es ist wirklich so, wie er seinen Schreibvorgang auch beschreibt, als zurückgezogen und herausschreiend Erzählungen sozusagen in der Einsamkeit, um das praktisch sich selbst, diese Spannung, dann aber eben so zu verdichten, dass das lakonische, knappe, präzise Sätze kamen. Und dieser Widerspruch, den hat also hier haben die Beobachter auch eingefangen.
Ja. Zu diesem anderen Punkt, den ich noch angesprochen habe, vielleicht nur ganz kurz auch als, um etwas noch zu betonen, was, glaube ich, für diese Biografie auch charakteristisch ist, der Umfang, in dem du tatsächlich Leben, Soziales rekonstruierst, auch immer wieder den Zoom sozusagen erweiterst und dann wieder eng fokussierst, auch das Eintreffen Schalamows, des jungen Schalamow in Moskau mit so einem Städtebild versiehst. Also auch da, finde ich, ist das einfach ein sehr schön, immer wieder anschauliches und in seinem Tempo und Vorgehen auch überhaupt nicht gleichförmiges Buch, das einen aber eben immer wieder auch nah in solche in solche Zusammenhänge führt. Ich denke, wir machen so weiter, dass Gabriele Leupold jetzt aus dem Briefband etwas vorliest, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor, möchten auch über die Frage der Poetik in diesem Ganzen hier noch sprechen.
Und vielleicht sage ich nur an der Stelle noch einen Satz. Es ist wirklich eine unglaublich glückliche Koinzidenz, dass wir diese beiden Bände gleichzeitig sozusagen erarbeitet haben, weil das, was du ansprachst mit sozialem Umfeld, hier wurden ja jetzt gerade auch in der Lesung eine Reihe Namen genannt. Und das ist also das, was fasziniert durch diese Vielschichtigkeit auch seiner eigenen Stimmen in dem Briefband, wo also viel mehr Facetten noch aufleuchten.
Die Briefpartnerin, also die Adressatin, ist Nadjezda Mandelstamm. Von ihrem Charakter hat man ja eben schon eine kleine Kostprobe bekommen, auch aus der Zeit. September 1965. Liebe Nadjezda Jakovlevna, ich bitte um Verzeihung, dass ich so wenig behutsam Tscheryomuschki angesprochen habe. Für mich ist das beinahe die wichtigste Frage des Lebens, von vollkommen grundsätzlicher Bedeutung. Seinerzeit hat mich Pasternak einfach frappiert, als plötzlich klar war, dass etwas so Gutes und Harmonisches sich plötzlich in Kleinmut, Feigheit und Ungenügen nicht nur des Dichters wendete. Plötzlich war alles in die Hände irgendeiner Iwinskaja gelegt, wobei sie persönlich das Recht hat und im Recht ist. Das ist eines meiner schmerzlichen moralischen Traumata. Alles an seinen Platz zu rücken, nicht ich hatte Glück mit der Begegnung mit Pasternak, sondern Pasternak mit der Begegnung mit mir. Bloß hat er das nicht verstanden und erneut aus seinem Kleinmut seiner Unrast. Diese Frage ist für mich derart wichtig und schmerzlich. Unsere Bekanntschaft wurde unter Umständen abgebrochen, die Pasternak keine Ehre machen. Seine Anrufe in der Chagaschowskaja Chaussee konnten nichts ändern. Pasternak schlug mir vor, uns bei Iwinskaja zu treffen. Ich lehnte das ab. Ich teilte und billigte seine Vereinfachung nicht, fand nicht, dass die Prosa des Dr. Zhivago seine beste Prosa ist. In der eigenen Familie war Pasternak ein Gefangener. Und irgendwann werde ich darüber schreiben. Für Frau Iwinskaja war Pasternak Gegenstand des zynischsten Handels, des Tauschgeschäfts, was Pasternak selbstverständlich bekannt war. Ich beschuldige Iwinskaja nicht. Pasternak war ihr Einsatz und sie nutzte den Einsatz nach Kräften, in ihren niederträchtigsten Interessen. In ihrem Leben, vorbereitet auf Erpressung, auf Täuschung und Gemeinheit, auch auf Lüge, zog Iwinskaja in diese Täuschung und Gemeinheit auch Pasternak hinein. Aber was natürlich war für Iwinskaja, war eher verletzend für Pasternak, wenn er als Dichter gelten und sich alles erhalten wollte. Die schmackhaften Diners von Sinaida Nikolaevna, wie die Gewogenheit Iwinskajas, ohne zu verstehen, dass dieses physiologische Phänomen in Metschnikows Studien über die Natur des Menschen längst zu den Gesetzmäßigkeiten bei Künstlern gezählt wurde. Für Iwinskaja, heißt es, wurden gute Gedichte geschrieben. So reden Leute, die die Natur des Schaffens nicht verstehen. Die Gedichte wären sowieso geschrieben worden, selbst wenn Iwinskaja und Sinaida Nikolaevna die Plätze getauscht hätten. Und eben das ist Peredelkine und Barisova, worüber ich noch schreiben werde. Jene Anfälle von Einsamkeit, die man zutreffender nicht Anfälle, sondern Lichtblicke nennen sollte, sind durch Pasternaks Briefe der Jahre 1954 bis 1956 vielfach bestätigt. Die Arbeit am Roman, die Vereinfachung, all das trifft auf völliges Unverständnis in der Familie, wie auch in der Wohnung Iwinskajas. Das ist eine sehr feine Mechanik, sehr. Sie kennen das Wahre, das Echte. Liebe Nadjezda Jakovlevna, ich habe nicht die geringsten Zweifel an Ihrem freien Willen, an Ihrem klaren Verstand, an Ihrem Herzen und Ihrer seelischen Erfahrung. Ich bitte um Verzeihung, dass ich diese für uns beide schmerzliche Frage so wenig behutsam ausgesprochen habe. Ich danke Ihnen für den Brief aus ganzer Seele. Ich bin stolz auf Ihre Herzlichkeit und Ihre Aufmerksamkeit. Sie sind für mich der höchste Richter. Aber nicht nur der höchste Richter, sondern auch ein Vorbild. Sagen Sie nicht wieder, das ist Osip Emiljewitsch, seine Lektionen. Das ist alles richtig, aber was auch gesagt wird, Nicht das ist das Wichtigste in ihnen. Ein früherer Brief, der Adressat ist Arkadi Sacharowitsch Dobrowolski, ein ehemaliger Mithäftling Schalamows an der Kolyma, ein Drehbuchautor, wurde auch 1937 verhaftet und er arbeitete mit Schalamow im zentralen Lagerkrankenhaus am linken Ufer des Kolyma-Flusses in Debin. Nach seiner Entlassung etwa 1954 blieb er als Freiwilliger an der Kolyma. 23. Januar 1955, Turkmen. Lieber Arkadi Sacharowitsch, heute habe ich Ihr Telegramm erhalten und wie Sie sehen, antworte ich sofort, ohne mich auf Arbeit oder Unpässlichkeit zu berufen. Ich habe, als ich im Norden war, Menschen immer energisch verurteilt, die nach ihrer Abreise nicht schrieben und so versuchten, die Verbindung zur Vergangenheit, zum Schrecklichen, in den kleinen Dingen zu kappen und nicht begriffen, dass der Mensch an diese Vergangenheit auf Leben und Tod gebunden ist. Und es keine Menschen gibt, oder sie sind keine Menschen, die der Macht des Eises entkommen wären. Und das ist auch nicht nötig. Auch dort haben wir etwas, worauf wir stolz sein können, und auch dort haben wir etwas zu wollen. Der Bruch mit der Vergangenheit bedeutet den Bruch mit sich selbst, mit dem Charakter, der seinerzeit unter Testbedingungen gestellt war, unter denen er sich vollständig zeigen konnte, in all seiner Schwäche oder Kraft. All das ist meine alte, beständige Einstellung. Die Schwierigkeiten sind gewaltig, die moralischen Barrieren hoch. Sie können sich an die entsprechenden Qualen Vera Fignes erinnern, nach der Entlassung aus Schlüsselburg. Dabei könnte man denken, ist das Leben in Schlüsselburg im Vergleich zum Norden ein Kinderspiel. Ich erinnere Sie auch daran, dass Tschechow mehrmals schrieb, sein gesamtes Leben sei zweigeteilt. Der eine Teil liegt vor der Reise nach Sachalin und der andere danach, als er schon außerstande war, eine einzige humoristische Erzählung zu schreiben. Wenn mir früher, vor der Reise, schreibt er, die Kreuzersonate als ein Ereignis erschien, so erscheint sie mir heute nichtig und abgeschmackt. Das also, was für Tschechow insgesamt nur drei Monate der Beobachtungen bedeuteten. Ich wiederhole, seelisch ist es schwer, sehr schwer. Ich verstehe Kalembet und Miller und noch einige jener Leute, die sich ein Jahr nach der Rückkehr in die Reihen der Reinen das Leben nahmen. Auf dem Schriftstellerkongress war ich nicht. Man hätte natürlich Anstrengungen unternehmen und des Anblicks der sogenannten Schriftsteller für würdig befunden werden können. Aber schon die Vorbereitungsarbeit für den Kongress, von der Sie wahrscheinlich aus der Literaturna Gazeta eine Vorstellung bekommen haben, hat ja gezeigt, dass es auf dem Kongress überhaupt keine eigentlichen Themen geben wird. Denn die Frage des positiven Helden ist kein Thema für einen Schriftstellerkongress. Etwas barsch, aber ziemlich vernünftig war der Angriff Scholhoffs auf Simonow. Und mir besonders angenehm, denn ich halte Simonow für unbegabt in jeder seiner Hypostasen. Den Vortrag über die Dichtung hielt Samet Wurgun. Du lieber Gott, du lieber Gott. Alle, die bei den Vorkongressdiskussionen ein bisschen zu opponieren versuchten, Selwinski, Aseev, wurden nicht einmal zur Tribüne vorgelassen. Vor dem Kongress war interessant der Brief einer Gruppe von Schriftstellern in der Literaturna Gazeta über den, Anführung, geringen Nutzen des Schriftstellerkongresses für die Literatur und wie das doch augenblicklich energisch zerrissen und aufgespießt wurde von Laravchatov, Besimensky, Arzhajew und anderen. Und diesen Brief hatten Kasakewitsch, Grossmann, Paustowski, Kaverin, Lukonin unterschrieben. Das heißt, das wenige Schriftstellerische, das in den Reihen noch verblieben ist. Boris Leonidowitsch Pasternak war nicht auf dem Kongress. Er ist auch nicht in Moskau. Er verbringt den Winter auf der Datscha. Er ist krank, wie seine Frau ausrichtet. Ich habe ihn schon lang nicht mehr gesehen. Ich schreibe noch immer viele Gedichte. Wahrscheinlich sind schon ungefähr 1000 geschrieben, aber nichts Brauchbares. Jetzt befasse ich mich mit kurzen Erzählungen. Ich habe lange keine geschrieben und bin aus der Übung, habe aber doch ein Dutzend zusammengebracht. Natürlich nicht, um sie an irgendeine Zeitschrift zu schicken, sondern so, für mich. Im Norden hatte ich die letzten Jahre die heimliche Hoffnung, wir beide würden wenn das Schicksal gnädig ist, gemeinsam ein gutes Buch schreiben. Keine Memoiren, sondern so etwas frei Erfundenes, worin uns die persönliche Erfahrung die Fähigkeit gäbe, die Menschen besser zu zeigen und uns das Recht gäbe, über Menschen zu urteilen. In vielen Punkten stimmen wir überein, die Gründe der Nichtübereinstimmung verstehen wir. Für einen allein ist es sehr schwer, verstehen Sie? Das Gedächtnis wie auch das Gefühl wird schwächer, löst sich auf. Jetzt holt man viele zurück, vergibt ihnen, kokettiert sogar damit. Ich schicke Ihnen eins von den gestrigen, noch unkorrigierten Gedichten, bloß damit Sie meine jetzige Stimmung verstehen. Verzeihen Sie den zusammenhanglosen Brief. Fragen Sie, ich werde pünktlich und gern antworten. Ein Gruß an Ihre Frau. W. Punkt. Mit einem Mal im Arbeitsalltag fand ich dort das Gesuchte nicht und meine Taiga wurde ernstlich mir Gegenstand der Nostalgie. Dort fiel mir leicht, sie zu vermessen, die heiklen Klippen meines Seins. Dort überragte ich ja selber das mächtigste Basaltgestein. Wo sich der Mensch im Eis gefangen, im furienhaften Sturmgeheul, mit seinen steif gefrorenen Armen standhaft an den Polarkreis krallt. Dort reckten himmelwärts die Arme, die toten Freunde, die vereint mit mir durchlebten alle Qualen bis auf die Wirren unseres Seins. Wo schließlich Männertränen flossen, trübe und demütig und still, wo ich aus Lebensabfall formte, zuletzt auch mein Gedicht.
Vielen Dank. Zwei Briefe im Abstand von 10 Jahren geschrieben an zwei verschiedene Adressaten, einen Adressaten, eine Adressatin, verbindendes Element, wenn man das so möchte, die Beziehung, der Bezug auf Balázs Pasternak, der zwischen Brief 1 und Brief 2 ja gestorben ist, 1960, wenn ich mich nicht irre. Auffallend ja, das erinnern Sie ja noch in dem zuerst gelesenen späteren Brief, tolle Bemerkung, dass das Entscheidende an der Begegnung ja eben für Pasternak die Begegnung mit Schalamow gewesen sei und nicht umgekehrt. Das würde mich mal interessieren, wie man solche Äußerungen versteht, wie du sie verstehst. Sind die in irgendeiner Weise scherzhaft, selbstironisch auch zu lesen oder artikuliert sich da mehr oder weniger ungebrochen einfach ein dichterisches, schriftstellerisches Selbstbewusstsein?
Ich antworte mal mit einem Zitat, wenn du es erlaubst.
Bitte.
Das ist aus einer Notiz, man weiß es nicht genau, ich habe das im Privatarchiv gefunden. Das ist noch, wahrscheinlich sind es die 70er Jahre schon, es ist also schwer lesbar. Ich glaubte immer, schrieb Schalamow in einer undatierten Notiz, ich glaubte immer, ich sei aus eben jenem Material, aus dem Helden gemacht sind. Und ich glaubte auch, ich sei genau jener russische Schriftsteller, der an Shakespeares Stelle der Welt die Welt erklärt. Er fügt natürlich an, das sind natürlich alles Illusionen. Also insofern, es steckt eine Selbstironie schon drin, aber es ist auch vieles sehr ernst gemeint, weil er hat keinen Kontakt zu seinem Leser, keine öffentliche Kommunikation. Und sozusagen vieles, was er schreibt, oszilliert so zwischen Autosuggestion, sozusagen notwendiger Selbstbestätigung, aber eben auch so ein Spiel mit durchaus also solchen ironischen Momenten. Hm. Bei Pasternak ist es eine lange Geschichte. Er hat also zeitlebens, solange er schreiben konnte, über Pasternak Erinnerungen geschrieben, die also sehr viel Widersprüchliches enthalten, weil er erst hoch gelobt hat, das, was er in dem Brief dann Zhivago beispielsweise sehr zerpflückt. Und er hat also eine herrliche Szene, wie er selber von Pasternak eingeladen ist, auf seiner Datscha in Peredelkina bei Moskau, wo er gelebt hat, und hat dort also lesen dürfen und beschreibt diese Szenerie. Und das ist also pure Ironie, wie die alle sozusagen dort auftreten und wie dieses ganze Haus funktioniert. Und im Hintergrund steht natürlich aber auch sozusagen diese merkwürdige fast Dreierbeziehung für eine kurze Zeit zwischen der Geliebten von Pasternak, Olga Iwinskaja, Schalamow selbst, sozusagen, was er anfangs nicht wusste, als er sie wieder traf. Er kannte sie schon aus den 30er Jahren. Und das sind alles Sachen, die also jetzt sozusagen da bei Pasternak auch eine Rolle spielen. Aber ich denke, es ist schon ein sehr großes sozusagen Selbstgeltungsbedürfnis, ja, dass er in alle seine Selbstbilder sozusagen mit hineinlegt.
Bei dieser Formulierung, ich glaubte, ich sei aus dem Material und so weiter, klingt natürlich dann, also inwiefern es anklingt, aber zweite Passage aus diesen gelesenen Briefen, die ja eine Menge enthalten, aber die jetzt auch nochmal besonders nachklingt, das Ende eben des zuletzt gelesenen früheren Briefs mit dem Gedicht, das dann mitgeschickt wird, von den vielen, vielen, wie heißt es, Tausenden, Gedichten, eines mitgeschickt, das ja stark poetologisch ist oder jedenfalls endet, ja, wo ich aus Lebensabfall formte zuletzt auch mein Gedicht. Also inwiefern man aus Abfall ein Gedicht formen kann, inwiefern überhaupt der Bezug mit dem Mitgefangenen, auch der Rückbezug auf das, was da gewesen ist, also auch diese Absage an das Vergessenwollen, also man kommt aus dieser Kälte sozusagen nicht mehr heraus, also der Macht des Eises darf man nicht entkommen wollen. Die Frage, die ich stellen wollte, vielleicht so ein bisschen allgemeiner auch nochmal auf dein Buch bezogen, das ja einen mehrstelligen Titel hat, Das Leben schreiben, Warlam Schalamow, Biografie und Poetik. Und auch deswegen möchte ich am Ende auf diesen Punkt der Poetik zu sprechen kommen, weil er für dich ja eben in diesem Titel mit der Biografie irgendwie zusammengehört, gleichzeitig aber ja auch davon getrennt ist. Also man kann über dieses Und natürlich zwischen Biografie und Poetik auch lange nachdenken. Aber ja, inwiefern führt für dich das Schreiben der Biografie gleichzeitig ein Schreiben über diese Poetik mit sich? Inwiefern hängt das zusammen oder ist es analytisch zu trennen? Und vielleicht, wenn wir dazu dann auch noch kommen, inwiefern ist das eine Poetik der Dichtung und eine Poetik der Prosa?
Ja, aber, Stefan, das ist das reicht für die nächste Stunde.
Ja, na gut, die haben wir leider nicht.
Ich würde mal anfangen mit diesen letzten Versen, mit dem Lebensabfall, aus dem Gedichte entstehen. Also auch da kann man natürlich sehr, sehr viel theoretisieren, jetzt literaturwissenschaftlich, das will ich jetzt nicht machen. Aber für Schalamow ist es ganz wichtig, und er ist im Übrigen nicht der Einzige, das hat also auch Anna Achmatowa und andere russische Dichter haben das sozusagen in anderer Weise, dieses Motiv in ihren Gedichten drin. Und zwar ist er der grundsätzlichen Auffassung, dass die poetische, also die Dichtung, gebundene Sprache ist eine universale Sprache. Man kann über alles dichten. Die Dichtung ist im Prinzip die unmittelbare, wem sozusagen das, sage ich jetzt mal, gegeben ist, das Talent. Denn der nimmt sozusagen die Welt mit allen Sinneseindrücken auf. Und sozusagen, das ist seine Theorie oder seine Vorstellung von Dichtung und reagiert unmittelbar eben in gebundener Sprache, in rhythmisierter Sprache. Und da sind wir schon bei dieser Poetikfrage. Rhythmus in Prosa, Rhythmus in Lyrik. Für Lyrik kommt bei Schalamow ganz zentral hinzu, dass der Reim, das klassische Metrum, eine ganz zentrale Funktion hat. Und es gibt vielleicht eine Verszeile aus einem Gedicht, das noch im Lager entstanden ist, das er später nicht aufgenommen hat. Auch wie gesagt, alle Übersetzungen verdanke ich Gabriele Leupold. Da schreibt er auch mal mit Blick auf so einen selbsttherapeutischen Moment, zumindest lese ich das heraus, die Verse, der Seele alte Verstörung ins Gatter der Reime gefügt. Er wendet sich gegen den Vers libre, den kennt er, er liebt die russische Moderne. Aber sozusagen er selber braucht vielleicht auch aus diesem Grund sozusagen diskutiert diesen Reim und er diskutiert mit Pasternak über den Reim, auch über den sozusagen den unreinen Reim, also den Assonanz. Genau. Und diese sozusagen diese Grundfrage ist auch, sag mal, wenn man seine Prosa liest, merkt man, und das merkt man zum Glück auch sehr gut in der deutschen Übersetzung, wie rhythmisiert das ist und dass er sich geschult hat an der russischen Moderne, an Andrei Berle, an einem sozusagen auch vielen Arbeiten mit Alliterationen, mit Wiederholungen, mit sozusagen Klangmustern. Und dieses Einüben in Klangmuster, das kannst du an jedem Gegenstand machen und eben auch an jedem Abfall, an jedem sozusagen, was auf dich einströmt. Aber dazu muss dein Gehirn arbeiten und deshalb ist sozusagen die Frage, dass der ausgezehrte Häftling erstmal überhaupt wieder plötzlich anfängt, Gedichte, fremde Gedichte sozusagen, oder ein Wort tauft auf. Wer von Ihnen mal die Erzählung Sentenz gelesen hat, vielleicht, die den zweiten Band Linkes Ufer beschließt, wo sozusagen ein... Er beschreibt eine Figur, die sicher autobiografischen grundiert ist auch, ein völlig fremdes Wort in dieser Welt auftaucht, Sentenz. Und diese Irritation, dass es andere Wörter gibt, als die auf Ganovensprache oder Gaunersprache reduzierte, sehr enge Wortwahl, und dieses sozusagen allmähliche dann die Möglichkeit, das Einüben wieder in diesen attischen Nächten in der Erzählung, was du vorhin angesprochen hast, im Lagerkrankenhaus, wo sie andere Verse anderer Dichter der Moderne rezitieren, sich einander rezitieren und er sie auch aufschreibt für einen sozusagen anderen dort offensichtlich. Ich habe das leider noch nicht original gesehen, aber das gibt's wohl, das Heft. Und sozusagen später dann eben die Fähigkeit hat, auch selbst wieder in rhythmischer, gebundener Sprache. Das ist eigentlich schon etwas, was er als Wunder wahrnimmt. Und vielleicht, also das ist jetzt sozusagen nicht eine Antwort auf deine ganz komplexe Frage, wie die Unterschiede zwischen Prosa und Lyrik sind, aber das kann man auch schlecht in zwei Sätzen vielleicht jetzt so zusammenfassen, aber vielleicht ein Weg dazu, dass es auch sehr unterschiedlich ist, dass man in der Prosa eben merkt, auch diese Schule der 20er Jahre, auch dieser sozusagen andere Muster der Sujetfügung als in der Abenteuerliteratur, die er als Junge und als junger Mann geliebt hat. Diese Knappheit, dieses Abbrechen, diese ganz klar gesetzten Schlusssätze. Und das sind Sachen, die sozusagen auch für dieses Gespür, für eine Rhythmisierung sprechen für mich.
Ja, es wäre in der Tat jetzt eigentlich trotzdem noch geboten, dir das abzufordern, jetzt auch nochmal zu der Prosa weiter auszuholen. Es gäbe viele weitere Dinge anzusprechen. Ein letztes möchte ich aber doch noch dich fragen, weil das, glaube ich, auch deine eigene Schreibweise und deinen Zugang zu diesem Autor, zu diesem Material, über das du schreibst, die Frage nach den Archiven und so weiter, irgendwie mitbedingt und dein Buch aber auch in einer besonderen Weise einrahmt. Du hältst dich, was diese Distanzierung angeht, ja oft oder fast durchweg zurück, trittst irgendwie zurück hinter das Material. Am Anfang und am Ende sagst du, ziemlich deutlich und man kann auch vielleicht sagen emphatisch, ich am Anfang in der Einleitung vielleicht eher so ein bisschen technisch, also ja, was du irgendwie zu tun gedenkst, am Ende aber tauchst du sozusagen selbst ein bisschen in diesem Leben auf oder hättest es können, also wenn ich das jedenfalls so nehme, im Frühjahr 1971 hätte ich Walam Schalamow im Selbstbedienungsladen auf dem Neuen Arbat begegnen können, erkannt hätte ich ihn nicht. Und dann kommen noch ein paar weitere Äußerungen, Aussagen über dich. Inwiefern ist das Ich der Biografin?
Tja, das ist mir widerfahren. Also das ist, mit diesem Risiko muss ich jetzt leben. Das ist mir widerfahren und ich muss aber sagen, ich stehe dazu. Das Buch ist geschrieben, es steht ein Datum drunter, vor dem 24. Februar. Das ist eine Zäsur, die ein Schock für mich ist, nicht nur für mich, hauptsächlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber auch für jemanden, der lange in Russland, in Moskau gelebt hat, wie ich. Und es ist sozusagen eine fortwährende Auseinandersetzung und ein Nachdenken. Und heute ganz viel, am Anfang fiel beim Andreas Rötzer das Wort Rückgrat. In diesen mehr als 15, fast 20 Jahren, in denen ich mich mit Schalamow beschäftige, habe ich durch Schalamow sehr viel gelernt, mich mit meiner eigenen romantischen Verblendung auseinanderzusetzen und habe an Rückgrat sozusagen vielleicht auch hoffentlich zumindest in gewisser Weise gewonnen. Und insofern stehe ich dazu, dass mir dieser Absatz unterlaufen ist, weil ich hätte als Studentin in Moskau Samizdat-Texte lesen können. Ich war aber nicht in diesen Kreisen und habe das auch nicht gesucht. Und das steckt vielleicht auch dahinter, weil ich hatte ursprünglich in den Epilog eine literaturwissenschaftlich nüchterne Epilogfrage zur Rezeption von Schalamow schreiben wollen und fand dann diese enormen Textpassage, die ich an den Anfang des Epilogs gestellt habe, wo Schalamow sehr über seine Schreibwerkstatt und seine eigene autobiografische Episode in den Mittelpunkt rückt. Und ich hatte das Gefühl, das ist unglaublich, weil das ist 71, das ist unglaublich zeitgleich. Und warum nicht? Es geht mir ja auch wirklich dieser Arbeit auch durchweg um die Aktualität eines sozusagen unerschrockenen Blickens in die Abgründe, die sich auftun in der Realität. Und das ist eigentlich sozusagen etwas, was mich umgetrieben hat, warum ich auch an diesem Buch gearbeitet habe. Und deshalb halte ich das dann, oder ist es sozusagen für mich auch legitim, dass dieser Absatz drinsteht. Ob der Leser und Leserin das so sehen, ist eine andere Frage.
Liebe Franziska, ganz herzlichen Dank, Gabriele Leupold, an dieser Stelle für die Übersetzung zu danken, ist eigentlich fast unmöglich. Ich wage es trotzdem, das zu tun, auf jeden Fall aber auch für die Lektüre aus dem Briefband, und Franziska Thun-Hohenstein für das Gespräch und für diese wunderbare Biografie.
Danke dir, Stefan.